wichtige Anweisungen des Apostels Paulus an sein Glaubenskind Timotheus. Vorneweg sei gesagt, dass alles, was ich dazu zusammengetragen habe, auch uns heute gilt, nicht nur dem Timotheus. Natürlich vornehmlich die Schriftzeugnisse selbst. Und auch, das dürfen wir feststellen, dass wir hierbei auf Wesentliches achten. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief im Kapitel 1, Versen 4 und 5, also das ist jetzt nicht der verlesene Text, weise gewisse Leute an, nicht anderes zu lehren, noch auf Sagen und endlose Geschlechtsregister Acht zu geben, die viel mehr Streitfragen verursachen, als die Verwaltung der Gnade fördern, die im Glauben besteht. Die Vollendung aber der Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Vers 18 im ersten Kapitel steht dann noch ergänzend: Diese Anweisung vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, den vorher an dich ergangenen Prophetenworten gemäß, damit du in denselben den edlen Krieg ausfechten mögest, in dem du Glauben und ein gutes Gewissen hast. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte der Paulusbriefe, geschrieben aus der Gefangenschaft in Rom. Er hatte da wohl auch schon sein bevorstehendes Lebensende im Blick. Er war da schon von einem Wesen der Vollendung geprägt, was auch aus der Aussage im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, 7 und 8 hervorgeht. Da steht: Den edlen Ringkampf habe ich gerungen, den Lauf habe ich vollendet, den Glauben habe ich bewahrt. Hinfort ist mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit aufbewahrt. Solch einem Ausspruch muss das persönliche Erlebnis des Glaubens vorausgegangen sein, das auch für unser Glaubensleben ein herrliches Ziel sein darf. In erster Linie wollen wir die Verse 4 und 5 aus dem 1. Timotheusbrief betrachten. Ich habe sie gelesen. Weise gewisse Leute an, nicht anderes zu lehren. Das bedeutet doch, nicht von der gesunden Lehre abzuweichen und nicht anderes zu lehren, als was der für die heutige Gnadenverwaltung gegebenen Lehre des Glaubens entspricht. Dies bezieht sich eindeutig auf das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, mit dem Paulus betraut war. Steht in Vers 11. Die gleich darauf folgende Anweisung ist höchst persönlich an Timotheus bzw. an jeden Einzelnen von uns gerichtet. Die Vollendung der Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Paulus will uns da sagen, dass nur durch und in der Liebe seine Anweisungen vollendet und erfüllt werden können. Doch gibt er damit auch zu verstehen, was die Anweisungen bewirken, welches Ergebnis sie haben sollen, nämlich Liebe aus reinem Herzen. Beide Gesichtspunkte machen deutlich, dass bei aller Lehre, die es darzulegen, zu erlernen und zu bewahren gilt, um einen unerschütterlichen Glaubensgrund für einen Gott wohlgefälligen Wandel und Dienst zu haben, die Liebe, das Größere, das Darüberstehende und Wichtigere für die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Denn wenn die wahre Grundlage der Gemeinschaft aus göttlicher Sicht in der Einheit des Geistes besteht. Kann man nachlesen, Epheser 4, Vers 3. So ist sie aus menschlicher Sicht ein Wandel in Aufrichtigkeit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Nach Kolosser 3, Vers 14. Wenn Liebe so zur Tat wird, dann ist auch unser Gewissen davon betroffen. Es wird sensibler, reagiert empfindsamer und wird so zu einem guten Gewissen, das bei Abweichungen vom rechten Denken und Wirken sich sogleich bemerkbar macht und dann Korrekturen anmahnt. Der Glaube aber, der durch Liebe wirksam ist, stellt sich für Gott köstlich dar. Er offenbart sich nicht nur als eine Sache des Mundes, sondern des Herzens und der Tat und wird durch gute Werke als ungeheuchelt unter Beweis gestellt. Können wir als geliebte Kinder Gottes überhaupt etwas Größeres zur Gemeinschaft der Heiligen beitragen als eine erfüllte Liebe des Herzens? Prüfen wir darum täglich, ob wir diese in der Kraft Heiligen Geistes geschenkte Gabe Gottes nicht vernachlässigen. Dazu Römer 5, Vers 5. Befleißigen wir uns doch, sie durch unser Verhalten mehr und mehr zum Leuchten zu bringen. Verwechseln wir doch den Weg, die so wichtige, rechte Lehre, nicht mit dem Ziel der Liebe, die Ausdruck eines wahrhaft geistlichen Lebens ist. Denn wenn wir wahr sind, sollten wir in Liebe alles zum Wachsen bringen. Hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der gesamte Körper das Wachstum vollzieht, zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Epheser 4, 15 und 16. Das zuletzt zur Auslegung unseres Textwortes Gesagte habe ich unter anderem auch aus der entsprechenden Betrachtung unseres Bruders Wilhelm Brollingheuer aus Worte des Zuspruchs entnommen. Nämlich, kürzer und prägnanter kann man das einfach nicht auslegen, was uns Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 5 sagen will. Und erinnern wir uns auch daran, dass Paulus ja nur Gottes Sprachrohr ist und nur das weitergegeben hat, was ihm von Gott aufgetragen war. Erst in diesen Tagen habe ich in einem Büchlein erstaunliche neue Entdeckungen gelesen, das versucht zu beweisen, dass die Bibel wörtlich von Gott diktiert ist. Neu entdeckte Tatsachen beweisen mit mathematischer Exaktheit, dass die Bibel unmöglich aus menschlicher Weisheit geschrieben wurde, sondern dass sie ein übernatürliches, von Gott inspiriertes Wort ist. Entdeckt hat dies der berühmte Wissenschaftler Dr. Ivan Panin, der nach einem halben Jahrhundert seiner Studien in seinem 86. Lebensjahr diese Beweisführung antritt. Aber wir brauchen diese mathematische Beweisführung nicht, weil uns der Glaube daran geschenkt ist, dass alles uns überlieferte Gottes herrliche Botschaft ist, seine Gottesoffenbarung. Und aus seinem Wort wissen wir auch, dass er sich dazu handverlesener Menschen bedient. In beiden Timotheusbriefen weist sich Paulus als Apostel, Herold und Lehrer der Nationen aus, der für dieses Evangelium der gegenwärtigen geheimen Verwaltung der Gnade Gottes eingesetzt worden ist. Dies können wir in vielen Stellen der Heiligen Schrift nachlesen. 1. Korinther 4, Vers 1, Epheser 3, 2, 7, 9, Kolosser 1, 25 und andere mehr. Wir alle kennen den Lebensweg des Apostels, des Saulus, der von sich bekennt: Ich war zuvor ein Lästerer, Verfolger und Frevler, aber aufgrund seiner Erfahrung mit dem erhöhten Christus konnte er verkündigen, dass die Gnade des Herrn ihn überwältigt hatte, damit er als erster dieser neu beginnenden göttlichen Verwaltung eine Musterschaustellung sämtlicher Geduld Jesu Christi für alle Glaubenden werde. Darum war seine Dankbarkeit überfließend gegenüber dem, der ihn mächtig machte, Christus Jesus, der sein Herr geworden war. Dieser hat ihn für treu erachtet und in den Dienst eingesetzt. Wir sind also gut beraten, wenn wir seine Lehre als die für heute gültige intensiv zu uns sprechen lassen. Der Apostel schreibt ja oft in seinen Briefen, dass er nach Gottes Willen und Anordnung berufen, beauftragt, eingesetzt und mit einer Botschaft betraut wurde, nämlich das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes bekannt zu machen. Es ist nicht möglich, seine und die den Aposteln der Beschneidung gegebene Botschaft auf eine Stufe zu stellen oder diese gar miteinander zu vermischen. Gottes Herrlichkeit erstrahlt uns im Angesicht Jesu Christi und führt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 2. Korinther 3, 18 und 4, 6. Wenn es dann noch zusätzlich Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes bezeichnet wird, bedeutet dies, dass Gott darin glückselig ist, dass er es nun uns bekannt machen kann. Dazu gebrauchte er in seiner Weisheit einen seiner ärgsten Widersacher, wodurch der Lichtglanz dieses Evangeliums unumschränkter Gnade besonders hell aufleuchtet. Weil Paulus gemäß der Anordnung Gottes mit diesem Evangelium betraut wurde, erhielt er auch die Vollmacht, damit zu belehren, zu überführen, zurechtzuweisen und in Gerechtigkeit zu erziehen, wie es alle Gott gehauchte Schrift tut. Steht in 2. Timotheus 3, Vers 16. Die Gläubigen dieser Gnadenverwaltung müssen für ihre zukünftigen Aufgaben besonders zubereitet werden. Und dies geschieht durch dies Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ohne allerdings von dem anderen Wort Gottes etwas abzustreichen. Darum wurden Timotheus die Anweisungen gegeben, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll, welches die herausgerufene Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und Untergrund der Wahrheit, wie wir in 1. Timotheus 3, 15 lesen können. um nicht missverstanden zu werden. Wahrheit ist jedes Wort Gottes. Sei es das Israel gegebene Gesetz mit seinen heiligen und gerechten Forderungen oder das Evangelium der Beschneidung mit der Botschaft vom Königreich oder das in der Offenbarung verkündete äonische Evangelium. Aber es gilt nicht alles für jede Verwaltung und ist nicht immer an alle Menschen gerichtet. Pfeiler und Untergrund, so sagt uns das Schriftwort, der Wahrheit kann Christi Körperschaft nur sein, wenn sie die sie betreffende Botschaft kennt und darin fest gegründet ist. Glaube, Erwartung und Liebe sind ihre besonderen Kennzeichen. Nach 1. Korinther 13, Vers 13. Ihnen gilt es zu folgen, um den rechten Segen dieser glückseligen Botschaft zu genießen. Und die Liebe ist die größte von diesen, sagt uns auch dieses Wort. Wie viele Anweisungen musste doch Paulus schon damals den herausgerufenen Gemeinden geben, um sie zur Anpassung an denselben Sinn und dieselbe Meinung zu bringen. Er spricht darum Timotheus zu, was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, dies vertraue treuen Menschen an, die tauglich sein werden, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2, Vers 2. Nur wer sich mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre ernährt, kann ein trefflicher Diener Christi Jesu sein, der anderen gesunde Kost vorsetzt und alles in Liebe zum Wachsen bringt hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Nur so gelangen wir zur Vollendung der Anweisung. Einer Liebe, deren Merkmal ein reines Herz, ein gutes Gewissen und ungeheuchelter Glaube ist, wenn wir nämlich diesen Anweisungen folgen. Paulus schreibt an die Thessalonicher im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 4, dass er, Silvanus und Timotheus, das Evangelium als solche verkündigten, die nicht Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der die Herzen prüft. Aus diesen und auch anderen Schriftworten erfahren wir, dass Gott das Verständnis und die Beweggründe aller Menschenherzen kennt, sondern Gott, der die Herzen prüft. Darum ist sein Wort Richter der Überlegungen und Gedanken des Herzens, und es gibt keine Schöpfung, die vor seinen Augen nicht offenbar ist. Das lesen wir in Hebräer 4, 12 und 13. Es ist die herrliche Botschaft und Erfahrung jedes Glaubenden, dass Gott seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen hat durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Diese Liebe ist vollkommen, da Gott Liebe ist. So reinigt er durch den Glauben unsere Herzen und gießt dann durch seinen Heiligen Geist seine Liebe darin aus. Doch warum muss Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 5 auf eine Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben als Vollendung der Anweisung hinweisen? Bedarf Gottes Tun doch noch einer Ergänzung? Paulus musste leider bestätigen, dass einige davon abgeschweift sind. Wie geschieht das? indem wir nicht von Herzen, das heißt mit unserer ganzen Vernunft und den daraus entstehenden Beweggründen, dem Vorbild der Lehre gehorchen, an die wir übergeben wurden. Römer 6, 17. Unsere Herzen sollten darauf ausgerichtet sein, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nachzujagen. 2. Timotheus 2, Vers 22. Weil Gott seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen hat, erwartet er, dass sie als erste Frucht des Geistes in uns sichtbar wird. Wir dürfen deshalb mit dem Apostel flehen, dass Gott es uns gebe, dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend, durch seinen Geist in Kraft standhaft zu werden am inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben völlig in unseren Herzen wohne und wir, in Liebe gewurzelt und gegründet, erstarken mögen, um auch die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen, damit wir zur gesamten Vervollständigung Gottes vervollständigt werden. Epheser 3, Verse 16 bis 18. Ihr Lieben, welch ein hohes und erhabenes Ziel steht uns damit vor Augen, das nun auch unseren Wandel beeinflussen soll. Als geliebte Kinder werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe, so wie auch Christus euch liebt und sich selbst für uns als Darbringung und Opfer für Gott dahingegeben hat, zu einem duftenden Wohlgeruch. Epheser 5, Verse 1 und 2. Ihr seht, ich reihe ein Bibelwort an das andere, weil die Bibel sich so auch am besten selbst erklärt. Von dieser Liebe heißt es, dass sie geduldig und gütig, nicht eifersüchtig, ruhmredig und aufgeblasen ist. Sie ist nicht unschicklich und sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht aufstacheln und rechnet das Üble nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber mit der Wahrheit. Alles gibt sie auf, alles glaubt sie, alles erwartet sie, alles erduldet sie. Die Liebe wird niemals hinfällig. Das war eine Kurzfassung aus 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8. Uns allen sehr wohl bekannt. Kann solch eine Liebe aus einem unreinen Herzen kommen? Wird sie uns innewohnend nicht zur Vollendung der Anweisung führen, einer Liebe aus reinem Herzen und als geistgewirkte Frucht zur Verherrlichung Gottes und Christi dienen? Die Vollendung der Anweisung schließt auch Liebe aus gutem Gewissen ein. Gewissen hat nach Hebräer 10, 2 auch die Bedeutung von Bewusstsein. Liebe aus gutem Gewissen ist nur in rechter Erkenntnis des Willens Gottes möglich. Dieser wird uns in dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes bekannt gemacht. Und die rechte Demut gehört dann auch mit dazu. Als Beauftragte des erhöhten Herrn konnten sich Paulus und Timotheus rühmen, dass ihnen ihr Gewissen bezeugte, sich in der Heiligkeit, Aufrichtigkeit und Gnade Gottes den Korinthern gegenüber verhalten zu haben. Etwas später schreibt der Apostel, dass sie, Paulus und Timotheus, nicht mit List wandelten, noch das Wort Gottes betrügerisch handhabten, sondern sich jedem Gewissen der Menschen empfahlen durch die Offenbarung der Wahrheit vor den Augen Gottes. Ja, dass ihre Liebe ungeheuchelt war. 2. Korinther 6, Vers 6. Heiligkeit, Aufrichtigkeit, Gnade und Offenbarung der Wahrheit ohne Heuchelei sind also die Kennzeichen einer Liebe aus gutem Gewissen. Paulus hätte in apostolischer Vollmacht mit gutem Gewissen den Korinthern in ihrer verkehrten Einstellung ganz anders entgegentreten können. Aber die empfangene Versöhnung Gottes in Christus wirkte sich in ihm zur liebevollen Auferbauung aus. Die rettende Gnade Gottes erzieht uns, die Unfrömmigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen, damit wir vernünftig, gerecht und fromm in den jetzigen Äon leben mögen, ausschauend nach der glückseligen Erwartung und dem Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von jeder Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich ein Volk zu reinigen, das um ihn her sei, einen Eiferer für edle Werke. Titus 2, Verse 11 bis 14. Ungeheuchelter Glaube wird daran erkannt, dass er durch die Liebe wirksam ist, Galater 5, Vers 6, aber ohne sich dessen zu rühmen. Timotheus, von dem Paulus überzeugt war, dass er ungeheuchelten Glauben besaß, sollte als ein trefflicher Diener Christi ein Vorbild im Wort und Verhalten, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit sein und Acht geben auf das Lesen, den Zuspruch und die Lehre, die ihm sein Glaubensvater Paulus mitgeteilt hatte. Diese Verse haben wir vorher gehört von unserem Paul vorgelesen. 1. Timotheus 4, Verse 11 bis 16. Und diese kamen nicht aus Paulus, sondern waren Worte, Enthüllungen und Mitteilungen des erhöhten Herrn. Auch für uns, die wir in der letzten gefährlichen Frist leben, ist es wichtig, sie genau zu beachten. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Die Anweisungen in den Timotheusbriefen gründen in dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, mit dem Paulus betraut war. Um zur Vollendung aller Anweisungen zu gelangen, müssen wir in einem reinen Herzen, guten Gewissen, mit ungeheucheltem Glauben die uns angehende Botschaft festhalten, lernen und ausleben. Dann werden wir immer mehr zur vollkommenen Liebe Gottes geführt und er, der die Liebe ist, wird alles in uns wirken. Sollte das nicht ein erstrebenswertes Ziel sein? Darum lasst uns mit Paulus beten, dass unsere Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe, dass wir prüfen, was wesentlich ist, damit wir auf den Tag Christi aufrichtig und unanstößig sind, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes.